gerade wir mit unserer Vergangenheit Euthanasie, Zwangskastration, Sterilisation, Mord. Wir müssen schauen, dass nichts davon übrig ist, von dieser Haltung, die dazu geführt hat, was früher war. Denn heute ist es auch wieder so. Es ist nur verdeckt und versteckt. Aber die Punkte sind die gleichen wie damals.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Wusstest du, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte, also die Organisation hinter diesem Podcast, diesen Monat 10 Jahre alt geworden ist? Seit 2015 verteidigen wir deine Grundrechte vor Gericht. Und das ist nur möglich, weil wir viele treue Fördermitglieder an unserer Seite haben. Deshalb an dieser Stelle nochmal vielen Dank an unsere 5000 Unterstützerinnen. Unsere Erfolge sind eure Erfolge. Mit kleinen und großen Beträgen macht ihr unsere Arbeit möglich und damit auch diesen Podcast. Auch du kannst Teil des Teams Grundrechte werden, wenn du es nicht schon bist, und mit uns unsere Demokratie verteidigen. In den Shownotes findest du weitere Informationen zur Fördermitgliedschaft und der Möglichkeit zu spenden. In dieser Folge von Grundgesetzlich beschäftigen wir uns mit den Rechten von Menschen, die keine Lobby haben. Menschen im Maßregelvollzug. Ehrlicherweise wusste ich zu Beginn meiner Recherche wenig über das Thema und ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch auch so geht. Bringen wir also gemeinsam etwas Licht ins Dunkel. In den Maßregelvollzug kommen Personen, die zwar straffällig geworden sind, aber nicht in einem regulären Gefängnis untergebracht werden können, denn sie sind schuldunfähig. Sie sind psychisch krank, haben eine Intelligenzminderung oder eine Suchterkrankung. Der Maßregelvollzug steht stark in der Kritik und macht immer wieder auch Schlagzeilen. Medizinische Zwangsbehandlungen, wie zum Beispiel eine erzwungene Einnahme von Medikamenten, wochen- oder monatelange Einzelunterbringungen, Personalmangel und Überbelegung. Wenn ich das alles so höre, frage ich mich, wie können unter solch dramatischen Umständen die Grundrechte dieser Menschen gewahrt werden? Über diese und andere Fragen spreche ich mit Georg Schäfer. Georg ist Fachanwalt für Strafrecht in Berlin. Als Strafverteidiger ist er unter anderem tätig in den Bereichen Jugendstrafrecht, Gewaltdelikte und Sexualstraftaten. Im Maßregelvollzug tritt er überwiegend als Pflichtverteidiger auf. Dort überprüft er zum Beispiel, ob es im Einzelfall rechtmäßig ist, einen Maßregelvollzug anzuordnen oder weiterzuführen. Er setzt sich auch ehrenamtlich für die Rechte von Menschen im Maßregelvollzug ein. Als Mitglied einer sogenannten Besuchskommission besucht er einmal jährlich psychiatrische Kliniken in Berlin und prüft, ob Patientinnenrechte eingehalten werden. Manche der Themen und Geschichten in dieser Folge könnten für den einen oder die andere schwierig zu hören sein. Deshalb vorab eine Warnung, dass wir über Menschen in psychischen Ausnahmesituationen und Gewalt in verschiedenen Formen sprechen werden. Lieber Georg, herzlich willkommen zu Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist heute die 16. Folge. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und zu uns gekommen bist.
Herzlichen Dank, Janina, dass ich hier sein darf und über ein aus meiner Sicht überaus wichtiges Thema sprechen darf, nämlich den Maßregelvollzug.
Du vertrittst Menschen, die im Maßregelvollzug bereits sind oder denen das jedenfalls droht. Und diese Art von Vollzug steht wegen ganz vielen Gründen in der Kritik. Also Insassinnen sitzen für eine unbegrenzte Zeit dort und das oft auf engstem Raum und auch mit viel zu wenig Personal, das sich um sie kümmert. Wie kommt es, dass du es dir ausgesucht hast, dich tagtäglich mit solchen sicherlich auch sehr emotional sehr anstrengenden Fällen zu beschäftigen?
Ich bin Strafverteidiger, Fachanwalt für Strafrecht. Und habe mir das Thema sehr bewusst ausgesucht, weil man da unglaublich viel über sich, über andere, über die Welt erfahren kann, kennenlernen kann und die Dinge verstehen kann. Früher war es so, dass ich die Menschen nicht verstanden habe. Ich habe immer gedacht, wie können sich Menschen so und so verhalten? Ich habe es nicht verstanden und heute verstehe ich das. Ich nenne das mal so, wer in Kindheit und Jugend asozial behandelt wurde, da darf man sich nicht wundern, dass der sich später nicht sozial verhält.
Kannst du kurz erklären, was der Maßregelvollzug konkret ist?
Also die Maßregeln, das sind Rechtsfolgen, die es aus dem Strafgesetzbuch heraus gibt. Und die beiden Rechtsfolgen, die es da grundsätzlich gibt, sind Strafen, Geldstrafen, Freiheitsstrafen mit Bewährung, ohne Bewährung. Und die anderen Rechtsfolgen im Strafgesetzbuch, das sind die Maßregeln. Das ist sowas wie Fahrverbot, Führerscheinentzug, Berufsverbot, aber insbesondere die schlimmste aller Rechtsfolgen. In diesem Sinne ist die Sicherungsverwahrung, § 66 Strafgesetzbuch, der Maßregelvollzug der Unterbringung in der Psychiatrie nach § 63 Strafgesetzbuch,
ja,
aber auch § 64 Strafgesetzbuch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.
Mhm. Du hast gerade diese beiden Möglichkeiten schon angesprochen. Einmal die psychiatrische Klinik und einmal die Entziehungsanstalt. Unter welchen Bedingungen kommen Menschen in diesen Vollzug?
Also Voraussetzung ist, dass ich nicht unerhebliche Straftaten begangen habe. Und das könnte ja jeden von uns betreffen, wenn wir sozusagen eine bestimmte Sozialisation gehabt hätten, beziehungsweise wenn wir bestimmte Erkrankungen hätten.
Mhm.
Und die Voraussetzungen sind also neben diesen nicht unerheblichen Straftaten auch Wiederholungsgefahr. Und zwar aufgrund dieser Störung, entweder aufgrund von Suchtverhalten, mhm, im Sinne von Alkohol oder Drogen. Und bei der Unterbringung in der Psychiatrie ist es eben typischerweise die Schizophrenie, aber andererseits auch so etwas wie Persönlichkeitsstörung bzw. Intelligenzminderung oder sexuell deviantes Verhalten, sexuelle Devianz.
Also Pädophilie zum Beispiel.
Zum Beispiel Pädophilie. Mhm.
Und gibt es eine zeitliche Begrenzung für diese jeweiligen Unterbringungsformen?
Das ist immer wieder angedacht gewesen. Es gab das auch mal zum Teil und ist dann wieder geändert worden. Das hat eben auch mit einem Empfinden innerhalb der Bevölkerung zu tun, im Sinne von, wir wollen das, was gefährlich sein könnte, wegbringen aus der Gesellschaft.
Und wie unterscheidet sich der Maßregelvollzug jetzt vom normalen Strafvollzug, in Anführungsstrichen normal, also der Haft im Gefängnis?
Also, das sind ja grundsätzlich nicht Personen, die, ich sage jetzt mal, Schuld auf sich geladen haben. Dieser Begriff Schuld an sich ist schon etwas Verkehrtes. Die richtige Formulierung wäre, anstatt Schuld zu sagen, Ursächlichkeit, eines führt zum anderen,
mhm,
und Verantwortung. Und die trägt jeder von uns. Und wenn es heute hier um Grundrechte geht, dann meine ich, das ist nicht nur was Staat gegen Bürger betrifft, dieses Verhältnis, sondern diese Grundrechte sind ja auch was, was jeden von uns betrifft als Haltung, als zutreffende Haltung. Die sollte jeder von uns internalisiert haben, sodass das völlig ein Selbstverständnis ist, ein quasi Automatismus, dass man weiß, was das bedeutet.
Und den Unterschied zum Strafvollzug habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, genau.
Den habe ich auch noch nicht genannt,
da hast du
völlig
erklärt,
recht,
ja. Okay.
Dankeschön. Und zwar, der Unterschied zum Strafvollzug ist, die Befristung gibt es im Grunde nur bei § 64 Strafgesetzbuch. Das ist 2 Jahre Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.
Mhm.
Und die anderen Maßregeln, Sicherungsverwahrung und Unterbringung in der Psychiatrie, die sind grundsätzlich unbefristet. Also mit anderen Worten, es gibt viele Leute, die 20, 30, sogar 40 Jahre da drin sitzen und nicht rauskommen.
Was sind das für Menschen, die du vertrittst?
Also, das sind alle Menschen, die ich vertrete und auch aus allen Bevölkerungsgruppen. Allerdings wissen wir, dass insbesondere Menschen, die in, ich sag mal, prekären Verhältnissen aufgewachsen sind, eher davon betroffen sind, weil die wahrscheinlich auch für die Gesundheitsvorsorge weniger tun können. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns immer daran erinnern, woher kommt es und welche Haltung insbesondere bei jedem Einzelnen hat dazu geführt, dass es zu solchen extremen Auswüchsen kommen konnte. Das Gesetz ist gar nicht so verkehrt vielleicht, aber der Umgang mit diesem Gesetz ist nicht richtig.
Beim Strafvollzug gibt es ja verschiedene Strafmaße, also je nach Tat, meinetwegen 2 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre, angepasst an das, was die Person gemacht hat, im Idealfall. Beim Maßregelvollzug ist es ja unbegrenzt.
Mhm.
Was für Taten begehen diese Menschen, die dann da im Strafvollzug sitzen?
Also in der Regel sind das natürlich wirklich schwerwiegende Straftaten, das heißt Mord, Totschlag, Sexualdelikte, Brandstiftung. Aber natürlich auch gefährliche Körperverletzungen, Körperverletzungen allgemein, Raubtaten, die mit Körperverletzung zu tun haben. Also immer da, wo die körperliche Integrität deutlich gefährdet ist und natürlich auch, wenn Kinder oder sonstige Personen jedenfalls zumindest ganz stark psychisch gefährdet sind. Allerdings der Umgang damit, wie man die Rechtsfolge gestaltet und wie man die später dann auch ausgestaltet, das aus meiner Sicht ist völlig unzureichend.
Mhm. Du hast eben auch die Personen, die entscheiden, ob jemand in Maßregelvollzug kommt, auch schon angesprochen. Wie wird das denn entschieden, dass jemand da reinkommt und wer entscheidet das?
Also das Spannende ist, dass das im Grunde genommen der zuständige Staatsanwalt, die zuständige Staatsanwältin entscheiden das. Die entscheiden, ob eine sogenannte Antragsschrift für das Sicherungsverfahren geschrieben wird oder nicht. Diese Antragsschrift für das Sicherungsverfahren bedeutet, das legen die regelmäßig dann einer Strafkammer vor und die ist praktisch nur eine Art Durchlauferhitzer für das, was dann passiert, nämlich die anschließende Entscheidung der Unterbringung. In diesem Fall, den ich jetzt konkret meine, eben Unterbringung in der Psychiatrie nach § 63 Strafgesetzbuch. Regelmäßig, wenn eine Antragsschrift kommt, ist es rein statistisch so, dass die auch durchkommt.
Das klingt ja aber nach einem sehr bürokratischen Akt, auch von Menschen, die jetzt keine Mediziner oder Medizinerinnen sind. Also das löst jetzt in mir irgendwie ein Störgefühl aus.
Ich habe das Störgefühl auch und ich habe es ganz massiv. Also natürlich habe ich schon alle Dinge einmal durch und ich habe auch durch, dass es eine Bewährung gab und dass es vielleicht sogar eine Zurückweisung dieses Antrages, so heißt das, gibt dann keinen Freispruch, sondern eine Zurückweisung dieses Antrages gegeben hat. Aber ein Richter etwa hat mir mal gesagt, bei dem es so eine Zurückweisung gab, das hätte er in 32 Jahren seines Richterdaseins noch nicht erlebt. Also mit anderen Worten, der absolute Regelfall ist, es wird dieser Antrag gestellt und es geht durch.
Also wenn man einmal im System ist, dann ist es eigentlich schon
richtig,
vorbei.
Richtig, dann ist es, dann ist man, also ist man einmal da, dann ist man fast schon drin in der Psychiatrie letztlich auch und das ist wirklich gefährlich. Natürlich holen sich die Richter, diese Entscheider in Schwarz, sag ich mal, noch die Auskunft, typischerweise dann durch ein schriftliches Gutachten von einem Entscheider in Weiß. Das sind also die Ärzte. Und der Sachverständige hat natürlich wirklich Macht. Das sind psychiatrische Sachverständige, die dann darüber entscheiden, ob derjenige tatsächlich insbesondere gefährlich ist. Ich sage es jetzt vom Ende her. Ob davor gesehen der weiterhin erhebliche Straftaten begehen wird. Wer stellt denn den Auftrag fest und zusammen für den Sachverständigen? Das ist zunächst mal die Staatsanwaltschaft. Das ist nicht gesund aus meiner Sicht, das ist nicht richtig. Es sollte nicht jemand sein, der von der Staatsanwaltschaft ausgesucht wird. Es sollte nicht dieses Gericht sein.
Ich habe in meiner Recherche gefunden, dass die Zahlen derjenigen, die untergebracht sind im Maßregelvollzug, stark gestiegen sind. Von 2500 auf 6900 in den Jahren 2000 bis 2023, also innerhalb von 20 Jahren, Anstieg, ein 2,5-facher Anstieg so grob. Und aktuelle Schätzungen 2025 gehen sogar von 10.000 Menschen aus. Woran liegt das, dass es immer mehr Menschen sind, die im Maßregelvollzug landen?
Je unsicherer die Situation gefühlsmäßig für jeden Entscheider ist, umso schlechter wird die Situation für den, der vor ihm steht. Diese Maßregeln heißen, im Gesetz sind deklariert als solche der Besserung und Sicherung. Also die Besserung ist eigentlich das Hauptziel, die Sicherung das Weitere. Und tatsächlich ist diese Rolle deutlich umgekehrt worden. Es geht um Sicherung und nochmal Sicherung. Und ein ganz bisschen Besserung.
Also Sicherung bedeutet Schutz der Allgemeinheit.
Schutz der Allgemeinheit, das ist wie gesagt auch psychologisch zu sehen im Sinne dieses Ausgrenzen, dieses du bist schuld. Selbst wenn § 20 Strafgesetzbuch sagt, wer nicht schuldhaft handelt, kann nicht bestraft werden. Deshalb ist es ja die Maßregel. Das sind ja kranke Menschen, die sind erkrankt.
Weil unzurechnungsfähig, während die Tat begangen wird.
Also § 20 Strafgesetzbuch sagt konkret, wer nicht in der Lage ist, das Unrecht seines Verhaltens einzusehen, erste Alternative, oder er ist in der Lage, das Unrecht seines Verhaltens einzusehen, aber nicht in der Lage, entsprechend der Einsicht zu handeln, der handelt ohne Schuld und der kann deshalb nicht bestraft werden. Aber die Maßregel kann eben verhängt werden, wenn sich später herausstellt, der wird wahrscheinlich aufgrund etwa dieser Erkrankung weitere erhebliche Straftaten begehen.
Also Wiederholungsgefahr.
Und ist deshalb gefährlich für die Allgemeinheit. Und das führt dazu, dass zum einen diese Anstiege sind und anschließend bleibt es dann leider auch so. Da sind wir schon bei dem nächsten Punkt, nämlich wie lange ist denn grundsätzlich so eine Maßregel, insbesondere der Unterbringung in der Psychiatrie, wann muss die denn mal beendet werden? Und da sprechen die Leute dann von Verhältnismäßigkeit, aber diese Verhältnismäßigkeit ist noch viel unschärfer als alles andere.
Da sprichst du einen spannenden Punkt an, weil das ist auch das, was das Bundesverfassungsgericht in einem seiner Urteile betont hat, dass zunächst mal die Anordnung einer Maßregel, aber auch die Dauer von Verhältnismäßigkeit beherrscht werden muss, war, glaube ich, die Formulierung. Und da sind wir quasi auch schon direkt bei den Grundrechten. Also die Grundrechte von Personen werden im Maßregelvollzug massiv eingeschränkt. Und am offensichtlichsten ist hier natürlich die Tatsache, dass sie eingesperrt sind, also sie sich nicht frei bewegen können. Welches Grundrecht ist hier konkret betroffen?
Also, wenn wir von den Grundrechten von vornherein gehen, ist es natürlich zunächst mal Artikel 1 Grundgesetz. Aber eigentlich das Hauptgrundrecht in diesem Fall ist Artikel 2, also sprich die Freiheit des Menschen. Die ist ja auch zu schützen und zu wahren. Das ist nicht nur Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, das Rechtsstaatsprinzip. Denn daraus fließt die Verhältnismäßigkeit.
Was bedeutet das Rechtsstaatsprinzip? Erklär es kurz.
Rechtsstaatsprinzip bedeutet, wir alle sind an Gesetz und Recht gebunden. Wir haben ja auch die Gewaltenteilung. Also wir haben die Legislative, die Gesetzgebung, die Exekutive, die Ausführung der Gewalt, die Judikative und Jurisdiktion, also sprich die Rechtsprechung. Und die alle müssen sich bitte an das Gesetz halten. Das Gesetz ist insbesondere das Grundgesetz, aber das wird in der Regel missachtet, sage ich mal so deutlich. Diese Verhältnismäßigkeit, die ist eigens nochmal in diesen Maßregelvorschrift § 62 Strafgesetzbuch ausdrücklich benannt. Das ist ja eigentlich gar nicht notwendig. Wir haben doch das Gesetz noch an anderer Stelle, eben das Grundgesetz.
Ja. So,
aber dort steht es nochmal ausdrücklich, dass die Verhältnismäßigkeit unbedingt zu beachten und zu wahren ist. Und das passiert aus meiner Sicht regelmäßig nicht. Aber die nächste Frage ist die Erforderlichkeit. Also ist das wirklich das mildeste Mittel? Und wenn das nicht das mildeste Mittel ist, dann darf das nicht angeordnet werden. Dann darf das auch nicht fortgeführt werden. Und deshalb muss man sich wirklich im Einzelnen fragen, schon bei der Anordnung, ist die Maßregel wirklich erforderlich? Und wenn sie erforderlich ist, geht es nicht auch mit anderen Möglichkeiten? Also kann man nicht sagen, wir setzen die Vollstreckung zur Bewährung aus. Geht das nicht auch? Denn unter dem Druck dieser Bewährung, dass man da das Damoklesschwert über sich hat, wenn das jetzt nicht klappt, dann kommt derjenige doch oder diejenige in diesen Maßregelvollzug, kann man doch sagen, na, das reicht doch vielleicht auch noch. Man kann das ja mit Bewährungsauflagen, Weisungen verbinden. Derjenige, diejenige muss Medikation nehmen. Es muss eine Bewährungshelferunterstellung geben. Derjenige wird angewiesen, sich wie oft auch immer, wo auch immer zu melden. Ja. So, der muss einen bestimmten Wohnsitz nehmen und. Man kann das mit vielen Auflagen und Weisungen verbinden. Und bei der Fortdauer ist das Gleiche. Ne? Da wird auch wieder gesagt, ach, wir lassen das jetzt fortdauern. Im Grunde müsste es eine richtige Überprüfung geben.
Wie lange sitzen Personen im Schnitt im Maßregelvollzug?
Also vor einigen Jahren hieß es im Durchschnitt knapp über acht Jahre im Durchschnitt in Deutschland. Inzwischen kann man es nicht genau sagen, die Maßregelvollzugseinrichtungen sind auch unterschiedlich, muss man sagen. Das hängt am Gesamtgefüge. Im Moment hier in Berlin gibt es ja jemand Neues an der Spitze, was sicherlich erstmal gut ist. Das ist Frau Dr. Krebs. Sie hat gesagt auf der letzten Juni-Tagung der Forensik der Charité hier in Berlin, im Moment wäre bei ihr die Unterbringungsdauer 9,2 Jahre für den Vollzug nach § 63 Strafgesetzbuch. Das wird wahrscheinlich bundesweit negative Spitze sein. Das geht gar nicht. Und es hängt natürlich mit den unzumutbaren Zuständen zusammen, die dort herrschen.
Ja.
So hat ja etwa der Präsident der Ärztekammer Berlin vor einiger Zeit gesagt, das hält er für menschenunwürdig, da muss dringend etwas passieren. Es passiert natürlich immer wieder ein bisschen, aber das bisschen reicht bei weitem nicht aus.
Also es passiert tatsächlich was. Also ich habe gelesen, dass 2016 das Unterbringungsrecht reformiert wurde, um diese unbegrenzte Dauer einzuschränken. Wenn man sich die Zahlen aber so anhört, steigen die ja eher, als dass es rückläufig ist. Das heißt, war diese Reform effektiv? Ich frage es trotzdem mal.
Also, es ist gut, dass es die Reform gegeben hat. Es ist gut, dass man sich damit beschäftigt. Das war die Reform vom 1. August 2016. Da ist richtigerweise entschieden worden, das kann ja wohl so nicht weitergehen. Wir haben viel zu viele Zuläufe, wir haben viel zu wenig Abgänge aus der forensischen Psychiatrie. Wir müssen was ändern. Es ist etwas geändert worden. Man hat entschieden, dass also nach 6 Jahren schärfer geprüft wird, nach 10 Jahren nochmal schärfer geprüft wird. Mhm. Das Problem ist, es nutzt nichts.
Ja.
Diese schärferen Prüfungen sind ja geprägt nicht etwa von Schärfe, die sind von Unschärfe geprüft. Also mit anderen Worten, das ist ein Begriff im Sinne von, kann ich so sehen, kann ich auch anders sehen. Also jeder Sachverständige im Grunde kann die Dinge positiv gestalten, aber auch negativ gestalten. Es muss sich zu einem, ich sag mal, gesamtgesellschaftlichen Problembewusstsein entwickeln, was da passiert. Also es nutzt nichts, wenn wir in verschiedenen Einrichtungen, die früher schon Psychiatrie waren, wenn wir da wunderbare Gedenkstätten haben für das, was in der Nazizeit mal passiert ist. Mm. Hier aus Berlin ging T4 aus, Tiergartenstraße 4. Da ist entschieden worden, dass Menschen, die in der Psychiatrie sind, umgebracht werden sollen.
Mm, Euthanasie.
Und die gleiche Haltung gibt es natürlich heute irgendwo auch noch. Das ist nicht so offenkundig und so weiter, aber es wird vieles dafür getan, dass die Menschen nicht bei Zeiten wieder rauskommen.
Vertrittst du Menschen, die versuchen, das quasi anzufechten, dass diese Maßregel
die
immer weiter, dass die Unterbringung immer weiter verlängert wird? Vertrittst du Menschen?
Ständig, bundesweit. Ich liebe das. Ich finde das klasse. Man kann da was auf den Weg bringen. Ich sage mal, viel eher als Jurist bin ich im Grunde genommen Psychologe. Wegbereiter für einen vernünftigen Weg. Deshalb vergleiche ich Maßregelvollzug immer mit Schule und sage immer, ich muss sozusagen von Klasse zu Klasse kommen, von Lockerungsstufe zu Lockerungsstufe und irgendwann komme ich raus. So sieht das aus. Und ich sollte mir als Patient im Maßregelvollzug unbedingt immer genau anschauen, die Stellungnahmen des Maßregelvollzuges, die Gutachten und die Beschlüsse bzw. die richtigen Entscheidungen. Also ich darf ja nicht davon ausgehen, dass das alles falsch ist, was da steht und dass auch das System als solches vielleicht alles gar nicht richtig ist. Denn wenn wir jetzt wieder zu den Grundrechten kommen, meine Rechte hören ja da auf, wo die des anderen anfangen.
Mhm.
Also wenn jemand zum Beispiel gefährlich ist im Sinne von, er stört, vielleicht sogar zerstört die Integrität, körperliche Integrität anderer Menschen, das geht natürlich nicht. Und das ist eben das typische Beispiel für Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörung, wo ich selber als Kind und Jugendlicher vielleicht falsch behandelt wurde und deshalb das falsche Weltbild entwickelt habe.
Mhm.
Und ich hatte jetzt noch eine Praktikantin bei mir und sie hatte zugehört, wie ich ein Gespräch führe mit Erlaubnis des Untergebrachten und der hat erzählt, wie es ihm früher ging. In Stieffamilien untergebracht. Die wollten ihn nicht. Der Stiefvater hat ihn im Keller mit der Peitsche geschlagen. Natürlich werden solche Menschen nicht den geraden Weg gehen können. Wenn ich Ohnmacht erlebt habe, dann will ich typischerweise irgendwann Allmacht erleben. So ist das. Man muss immer verstehen, woher das kommt. Ja.
Die Insassen oder Insassinnen im Maßregelvollzug können ihren Tag auch nicht freigestalten und haben auch keine bis wenig Privatsphäre. Wie sind diese Rechte im Grundgesetz verankert?
Also wir haben natürlich Artikel 13 Grundgesetz, das Hausrecht, aber das gilt da ja sehr, sehr wenig.
Ja.
Natürlich kann man sagen, naja, ich habe doch jetzt mein Zimmer, aber da beginnt es ja schon. Wir haben typischerweise nicht das, was sogar in den Strafvollzugsgesetzen sonst verankert ist. Also eigentlich ist der Grundsatz in der JVA wohlgemerkt, also im Gefängnis, da soll jeder das Recht haben auf ein Einzelzimmer, eine Einzelzelle, einen Einzelhaftraum. Das ist nicht gewährleistet, schon in der JVA nicht, aber noch viel, viel weniger im Maßregelvollzug. Also die Unterbringungsverhältnisse sind zum Teil wirklich katastrophal. Wirklich katastrophal.
Hm. Und das berührt ja wahrscheinlich auch Artikel 2, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, oder?
Das berührt Artikel 2, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, aber insbesondere aus meiner Sicht letztlich das, in Anführungszeichen, Muttergrundrecht, Artikel 1.
Also, die Menschenwürde.
Ja, die Menschenwürde. Und dann soll man sich mal auf der Zunge des Geistes zergehen lassen, was das bedeutet und einfach mal den Wortlaut. Also, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu achten ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Ja.
Und jetzt setze ich vielleicht hinzu, was heißt denn hier staatliche Gewalt? Also dann sagt jemand, ach, da bin ich ja nicht gemeint. Doch, jeder ist gemeint. Und es gibt auch den schönen Satz, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zu Pflicht. Und das ist hier häufig so. Wie kann sich so ein Widerstand zeigen? Man sollte auch Einrichtungen machen, die den Vollzug stärker freundlich begleiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich nenne es jetzt nicht kontrollieren, aber schon ein bisschen meine ich schon. Aber eine freundliche Kontrolle.
Ja.
Wenn ich das eben mache, dann werden die Dinge auch besser, weil man sieht, dass im Grunde genommen sich jeder Mensch richtig verhalten möchte.
Ja. Aber gibt es denn Initiativen oder vielleicht auch eine Lobby für diese Menschen? Ich glaube, sozusagen das Fehlen dieser Lobby ist ja auch das, was die Menschen dann so alleine dastehen lassen.
Es gibt so etwas. Man muss nur schauen, dass das nicht in Anführungszeichen aus welchen Richtungen auch immer kommt. Also es sollte nicht eine politische Richtung sein, die sowas ist, sondern das sollte die Mitte der Gesellschaft soll das einfach sehen, dass das doch richtig ist und Recht kommt von richtig. Und wenn ich dieses Recht, wie es so angewendet wird, was zwar prima dasteht zum Teil, aber falsch umgesetzt wird, wenn ich das nicht beachte, dann nutzt das gar nichts. Deshalb müssen wir alle freundlich draufschauen.
Ja.
Eine Leitung einer Station, vom Pflegepersonal wohlgemerkt, sagte mir mal, als ich in den 90er Jahren hier anfing, da haben wir diese Isolationsräume praktisch überhaupt nicht benötigt. Das waren Abstellkammern. Die wurden über Jahre nicht benötigt. Inzwischen ist das leider völlig anders.
Ja.
Und der Hintergrund ist eben, es gibt zu wenig ausgebildete Mitarbeiter dort. Es gibt überhaupt viel zu wenig Mitarbeiter dort. Die Räume sind nicht so, wie sie sein sollen, sage ich mal zurückhaltend. Die Verhältnisse insgesamt sind nicht so, wie sie sein müssen.
Ja, mit den Isolationsräumen hast du auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Dieser medizinische Bereich, also Therapie, nimmt ja einen großen Teil ein. Die müssen sich ja in der Regel einer Therapie unterziehen und das passiert ja manchmal nicht ganz freiwillig. Und da spricht man dann von sogenannten Zwangsbehandlungen. Und das ist ein extremer Eingriff in die Grundrechte. Und da zählt die Isolationshaft im weitesten Sinne auch mit zu. Welches Grundrecht wird hier verletzt und was sagt das Bundesverfassungsgericht dazu?
Also, wenn es die Isolation betrifft, ist das natürlich Artikel 2 Grundgesetz. Also mit anderen Worten, die Freiheit, die wird dann nochmal mehr eingeschränkt, eingeengt. Es gibt ja verschiedene Zwangsmaßnahmen. Wir selber in Berlin haben ja kein Maßregelvollzugsgesetz, anders als die meisten anderen Bundesländer. Ich kann nicht unbedingt sagen, dass das ganz verkehrt ist, weil man sollte doch immer den Blick behalten, psychisch krank und dann vielleicht noch eine Straftat begangen. Das ist gar nicht so sehr unterschiedlich, denn es geht ja um die Krankheit an sich.
Ja.
Jetzt haben wir dann diese besonderen Sicherungsmaßnahmen nach § 39 PsychKG Berlin jedenfalls.
PsychKG bedeutet Psych...
Also das bedeutet ein Gesetz für diejenigen, die in entsprechenden psychiatrischen Einrichtungen sind. Wie dürfen deren Rechte eingeschränkt werden? Diejenigen selber, auch seitens der Allgemeinpsychiatrie, die sagen nicht, ich bin psychisch krank, sondern ich bin von Psychiatrie betroffen. Ein schönerer Begriff aus meiner Sicht, weil der stigmatisiert weniger.
Stimmt.
Und da wird eben geschaut, wann brauche ich denn zum Beispiel einen Richtervorbehalt? Das ist nochmal deutlich eingeschränkt.
Also Richtervorbehalt bedeutet, dass wenn zum Beispiel eine Maßnahme vorgenommen wird, dass das erst richterlich abgesegnet werden muss.
Genau. Und das ist nochmal deutlich eingeschränkt im Maßregelvollzug. Aber natürlich gibt es da auch Möglichkeiten. Ich kann jede Maßnahme, die dort getroffen wird, im Grunde genommen gerichtlich überprüfen lassen. In der Regel nutzt es aber herzlich wenig, weil der Maßregelvollzug nun mal das Sagen hat. Also das, was am meisten dann eine Rolle spielt vielleicht, ist der Punkt, ich werde zwangsmediziert. Zwangsmedikation ist natürlich was insbesondere dann eine Rolle spielt, wenn die Erkrankung derart heftig ist, dass es ohne offenbar nicht zu gehen scheint. Das ist nicht regelmäßig der Fall bei Intelligenzminderung, auch nicht bei Persönlichkeitsstörung, aber bei Schizophrenie. Schizophrenie ist etwas, was medikationspflichtig ist. Nehme ich die Medikation nicht, ich übersetze es mal so ein bisschen untechnisch, dann stimmt bei mir die Chemie im Gehirn nicht und ich fange an, wahnsinnige Ängste zu entwickeln.
Mhm.
Da wird leider nichts anderes helfen können. Man wird etwas tun müssen, damit einem Menschen, der dies hat, und auch wenn ich es nun mal wäre, der das hat, ich will, dass mir ja geholfen wird. Ich will, dass das endet, dass diese Ängste enden. Jetzt kann ich aber sagen, na, da bin ich aber im Zwiespalt. Ich will ja nicht zwangsmediziert werden. Unbedingt. Deshalb versucht man dann natürlich eine, und das fordert auch das Bundesverfassungsgericht, eine Einsichtsfähigkeit herzustellen.
Mhm.
Also ich kenne viele Gutachten, die ja dann immer geholt werden müssen. Es muss immer ein Gutachter grundsätzlich ran von außerhalb, der eben maßregelvollzugsfremd ist, der sich die Sache anschaut. Und viele Gutachter sagen, Entschuldigung, lieber Maßregelvollzug, aber das wird nichts. Derjenige ist einsichtsfähig, der nimmt die Medikation nicht und der kann tatsächlich selber bestimmen, ob er es will oder nicht.
Ja.
Gibt es auch. Das sind aber dann in der Regel Leute, die nicht unter Schizophrenie leiden. Eher, sag ich mal.
Das Bundesverfassungsgericht hat sich das auch mal angeschaut, weil das greift ja in die körperliche Unversehrtheit ein, Artikel 2, Absatz 2,
ja,
um genauer zu sein. Und da ist auch wieder dieser Knackpunkt. Also es kann gerechtfertigt sein, aber halt nur als letztes Mittel, weil die Betroffenen eine Maßnahme dulden müssen, die den Tatbestand einer Körperverletzung erfüllt. So hat das Bundesverfassungsgericht es formuliert.
Das ist schon das Reichsgericht gewesen bei uns, was gesagt hat, der ärztliche Eingriff im Sinne, ich setze eine Spritze oder ich mache eine Operation, das ist tatbestandlich eine Körperverletzung. Aber deshalb werden eben viele Voraussetzungen vorgebaut, um zu sagen, ich darf als Mediziner so eine Zwangsbehandlung durchführen. Es muss wirklich absolut erforderlich sein. Man hat anderes versucht, das klappt alles nicht. Man hat auch demjenigen deutlich gemacht, was da vielleicht droht. Man hat es übrigens auch so rechtzeitig deutlich gemacht, dass der sich noch vorbeugenden Rechtsschutz holen kann. Also der kann zu Gericht gehen oder schreiben und sagen, hier, das droht mir jetzt gerade, bitte wendet das ab. Es muss jeweils überprüft werden, ob das noch angemessen ist. Das sind nur alles schöne Vorschriften und Gesetze, die werden leider, wie ich weiß, sehr häufig nicht eingehalten.
Du hast im Laufe des Gesprächs das Krankenhaus des Maßregelvollzugs schon mal erwähnt. Das ist das hier in Berlin. Da hat es gerade einen Wechsel an der Spitze gegeben und die Person, die das vorher geleitet hat, hat auch ein großes Interview gegeben und gesagt, er konnte das nicht mehr verantworten, was da passiert. Und es gab im vergangenen Jahr auch einen Bericht von der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter über das KMV abgekürzt. Und schwierig zu lesen, muss ich sagen. Gerade, also starke Kritik auch gerade in Bezug auf diese Isolationshaft, wo es in Berlin ja keine Höchstdauer gibt. Dass man sagt, das geht maximal x Tage oder ähnliches. Was ist deine Erfahrung? Wie lange sitzen Menschen im Schnitt in der Isolationshaft?
Also Isolationshaft ist vom Begrifflichen her wohl nicht ganz richtig. Man kann natürlich überlegen, wie nenne ich es denn tatsächlich? Und natürlich soll es auch nicht euphemistisch sein im Sinne von, ich nenne hier einen schönen Begriff und dann ummäntle ich das. Man kann es Absonderung nennen, Isolation, Isolierung. Ich kann nicht sagen, dass es jetzt so und so ist. Ich kann jetzt auch keinen Durchschnittswert benennen, aber ich kenne krasse Fälle und ich habe nicht den Eindruck, dass regelmäßig ausreichend geprüft wird, ob das wirklich noch notwendig ist. In der Regel geschieht das am Anfang. Also die Menschen werden geholt von der Polizei, weil es nicht einen Haftbefehl gibt, sondern das maßregelrechtliche, sag ich jetzt mal, Gegenstück, den sogenannten Unterbringungsbefehl nach § 126a Strafprozessordnung. Dann werden die Menschen geholt von der Polizei und wer aus seiner Wohnung herausgerissen wird oder aus seinem sozialen Umfeld, wo er jetzt lebt, man denke mit Recht an Artikel 13 Grundgesetz.
Die Unverletzlichkeit der Wohnung.
Unverletzlichkeit der Wohnung, danke, genau. Und die sind natürlich geschockt, ja.
Nachvollziehbar
geschockt. Ja. Wenn die unter paranoider Schizophrenie leiden, dann haben die natürlich sicherlich auch zu wenig Medikation voraussichtlich, beziehungsweise gar keine. Deshalb ist es ja zu entsprechenden Übergriffen vielleicht gekommen, wo die sich selber bedroht fühlten und dann angegriffen haben. Das ist der typische Fall. Und dann kommen sie in den Maßregelvollzug und werden da jetzt in einer Situation geworfen sozusagen, wo sie extreme Ängste haben und diese Ängste sich natürlich wieder auch in Aggression entladen können. Und manchmal ist es allerdings auch so, höre ich zumindest von den Untergebrachten, dass gerade dann eben bei Beginn diese Isolation, diese Absonderung kommen und manchmal auch in der Weise, wo man dann denkt, na, das darf aber bitteschön nicht sein.
Ich möchte das vielleicht abschließend noch kurz mit ein paar Zahlen einordnen, die mich vor allem auch geschockt haben. Also du hast gesagt, dass gerade am Anfang, wenn Menschen wenn Menschen eingeliefert werden, sagt man das so, wenn Menschen in den Maßregelvollzug kommen, das häufig zu Isolationen kommt. Und da habe ich hier Zahlen von 2 Kliniken in Baden-Württemberg. Da kommen 37,5% der Neuaufgenommenen in den ersten 4 Wochen in die Isolation. Zahlen einer größeren Erhebung von 2019 zeigen, dass 75 Personen über 7 Tage in Isolation waren. Davon mehr als die Hälfte über 3 Monate, 28 sogar über 1 Jahr.
Man könnte das anders gestalten. Und man muss endlich mal sehen, würde man mehr Geld da hineinstecken, dann würde auch passieren, was nämlich passieren soll. Eigentlich sind nach den Maßregelvollzugsgesetzen alle, die irgendwie damit zu tun haben, angehalten, diesen Vollzug möglichst kurz zu gestalten. Also mit anderen Worten, das ist ja etwas, da hat jemand nicht schuldhaft gehandelt regelmäßig. So. Und dennoch wird ihm seine Freiheit entzogen. Da haben diejenigen, die die Freiheitsentziehung machen, sprich der Staat, sprich wir alle, die, ich nenne es mal so krass, verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass der auch möglichst bald wieder rauskommt. Wenn ich mir jetzt die Kosten ansehe von circa oder sogar über 100.000 Euro pro Jahr für jeden, der dort untergebracht ist.
Pro Person.
Dann würde ich doch denken, es muss mehr Geld da hineingesteckt werden, damit es kürzer ist, damit es nicht 8 Jahre oder in Berlin 9,2 Jahre dauert, sondern schneller geht. Und das geht. Man weiß das. Es gibt Untersuchungen dazu. Aber wenn ich immer so, ich will die nur wegschließen, ich will die nur wegsperren, das geht nicht. Und gerade wir mit unserer Vergangenheit, Tiergartenstraße 4, sage ich nur, T4, Euthanasie, Zwangskastration, Sterilisation, Mord. Wir müssen schauen, dass nichts davon übrig ist, von dieser Haltung, die dazu geführt hat, was früher war. Denn heute ist es auch wieder so. Es ist nur verdeckt und versteckt, aber die Punkte sind die gleichen wie damals. Viele sterben dort. Natürlich ist so eine Medikation nichts Positives, aber sie hilft zumindest für mich selber auch, wenn ich jetzt davon betroffen wäre als Patient, ein einigermaßen erträgliches Leben zu führen.
Du hast jetzt schon ein paar Reformvorschläge genannt, also mehr Transparenz, mehr Initiativen, die auch direkt reingehen können, mehr Geld, nochmal stärker die Zeit verkürzen, die die Menschen dort verbringen. Es gibt sozusagen den ultimativen Reformvorschlag, den Maßregelvollzug komplett abzuschaffen. Diese Stimmen gibt es auch im Zusammenhang mit dem Strafvollzug. Vielleicht kannst du zum Abschluss das nochmal einordnen. Was ist da deine Ansicht?
Abschaffung des Maßregelvollzuges? Nein, meine ich nicht, ist nicht richtig, weil nochmal, meine Rechte hören da auf, wo die des anderen anfangen. Also das ist immer, wie das Bundesverfassungsgericht in seiner Weisheit so meint, ein Ja, aber, Nein, aber. Man kann sagen, das ist unannehmbar, diese Verhältnisse. Ja, da stimme ich absolut zu, aber man sollte sie ins Richtig gestalten. Also man sollte Geld hineinstecken, vernünftige, ausgebildete Menschen hineinstecken. Man sollte mehr tun. Es hat jemand sehr schön geschrieben dazu. Das ist ein Praxishandbuch Maßregelvollzug. Das ist ein Vorsitzender Richter vom Landgericht Marburg, der lange im Maßregelvollzug Sachen tätig war. Der schreibt etwa, die Güte der Sachverständigen und der Richter zu steigern, bleibt eine gesetzgeberische Aufgabe, die nicht schon damit gelöst ist, dass der letzte Gutachter nicht der neue sein soll. Also der macht auch deutlich, so geht das nicht, wie ihr das bisher handhabt, ihr müsst wirklich mehr tun.
Georg Schäfer, vielen Dank.
Ich danke dir und darf ganz herzlich mich bedanken, dass ich hier diese Dinge benennen durfte. Sie liegen mir am Herzen.
Das war Georg Schäfer, Fachanwalt für Strafrecht. Nach dem Gespräch mit Georg bin ich mir sicher, dass mich das Thema noch länger begleiten wird. Es hat mich wirklich schockiert, dass Menschen jahrelang im Maßregelvollzug bleiben, oft nur, weil die Kliniken überlastet sind, es zu wenig geschultes Personal gibt und damit nicht genügend Therapiemöglichkeiten. Mir ist klar geworden, dass sie beim Maßregelvollzug besonders aufpassen sollten, genauso wie bei Gefängnissen oder Erstaufnahmeeinrichtungen für geflüchtete Menschen. Immer dann, wenn der Staat abseits der öffentlichen Wahrnehmung hinter verschlossenen Türen in Grundrechte eingreift, müssen wir ganz genau hinschauen. Aus dem Gespräch habe ich diese drei Punkte mitgenommen. Erstens. Je schlechter die Bedingungen, desto mehr verliert sich das Ziel, Menschen in Anführungsstrichen zu bessern. Der Maßregelvollzug darf nicht zum reinen Wegsperren von Menschen verkommen. Es braucht dringend mehr Geld, mehr Personal und eine bessere therapeutische Betreuung. Denn nur unter guten Bedingungen können Menschen schnell genesen und schließlich zurück in die Gesellschaft entlassen werden. Zweitens. Medizinische Zwangsbehandlungen im Maßregelvollzug greifen tief in das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein. Sie sind laut dem Bundesverfassungsgericht nur dann gerechtfertigt, wenn sie sorgfältig geprüft und verhältnismäßig eingesetzt werden. Ein Mantra, das für alle Grundrechtseingriffe gilt. Und drittens. Selbst wenn Gesetze gut sind, heißt es noch lange nicht, dass sie in der Realität auch gut umgesetzt werden. Im Maßregelvollzug, wie auch in vielen anderen Bereichen, braucht es unabhängige Beobachter und Beobachterinnen, wie zum Beispiel die Besuchskommission, von der Georg erzählt hat. Die können jedenfalls darauf hinweisen, wenn Grundrechte nicht gewahrt werden. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten nach der Sommerpause. Die nächste Folge grundgesetzlich kommt im Oktober und das ist eine besondere Folge, weil das eine Live-Folge war, die wir aufgenommen haben auf der Prozessrechtstagung in Tübingen. Mit Maria Seitz von der IG Metall habe ich über Equal Pay gesprochen. Ich bin sehr gespannt, wie dir die Folge gefällt. Ja, und freue mich auch über Feedback. Jederzeit gerne auch zu dieser Folge an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.